sind in der Tat Alman Arabica und das ist hier eine neue, frisch gedrückte, durch was auch immer für Maschinen, Tee oder Kaffee, Siebträger oder Vollautomat oder einfach nur eine heiße Kanne, eine heiße Haffee, wie man damals im Deutschrap gesagt hat. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe einen mir links zugewandt, mir ganz weit links. Ich sitze gerade an so einem Putin-Tisch und ganz links von mir. Ganz weit links sitzt Karl. Hallo Karl.
Also ich will dir eins sagen, aber in der Öffentlichkeit habe ich Dietmar Bartsch schon nicht zusammengeschrien. Also wenn hier einer wirklich, okay. Also wenn Dietmar Bartsch, der ehrenwerte, okay, Parlamentarier, dir nicht links genug, okay, ist, dann weiß ich nicht, ob, ja, ich nicht vielleicht sogar rechts von dir sitze in meinem kleinen Freiwild-T-Shirt.
Stimmt, ja, du bist ja so, hast du so einen Crush auf Freiwild.
So einen kleinen Freiwild-Crush.
Dein Freiwild-Crush, ja. Dein Freiwild-Crush, der zieht dich auch wieder in die Mitte.
Meinungsfreiheit.
Das ist ja wie so ein, der gute alte Onkel-Crush von mir macht das bei mir.
Gute Freunde!
Und jetzt knallt auch, Alter. Ich sag, wer noch nie auf dem Dorffest auf gute Freunde mitgesungen hat, der hat auch wirklich was verpasst in seinem
Leben. Der hat noch nie gelebt.
Boah, ey, das ist übrigens kein Schuss gewesen an die, war das Seven vs. Wild Aftershow-Party?
Ach du Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Wo kommt denn jetzt Seven vs. Wild her? Ich bin gar nicht informiert.
Keine, nee, das ist schon älter, das ist schon länger her. Da war Fritz Meinecke, war da noch unterwegs und da waren so Bilder von der Aftershow-Party von Seven vs. Wild. Ich glaube, es war Seven vs. Wild. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Seven vs. Wild war. Und da wurde auch, Onkels gesungen und die haben ja gesagt, oh, warte mal, das, also, wenn die da Onkels auf gute Freunde singen, ne, wenn man da im Text mal ganz genau hinhört, da hört man aber,
komm,
es ist auf gute Freunde, es ist jetzt nichts.
Also, es gibt wirklich, wenn die da Lanzer hören würden, ne, oder Starkgewitter.
Lunikow-Verschwörung.
Dann würde ich sagen,
Lunikow-Verschwörung,
wir haben ein Problem, ne, Kategorie C und so ein Scheiß. Dann würde ich sagen, ja klar.
Und jetzt das kann ich ja vielleicht mal als Dorfkind kann ich das. die neue Kategorie Alman Arabica, die Dorfperspektive, ausgeschlafen immer da.
Alman Arabica. Dorfperspektive Antifa.
Wir brauchen so eine Dorfperspektive. Ihr wisst, dass Marihuana als Einstiegsdroge bezeichnet wird, ne? Wenn es um illegale Substanzen geht. So. Und der Grund, warum Marihuana eine Einstiegsdroge ist, wird von Boomern immer so ein bisschen missverstanden. Auch von Zoomern mittlerweile. Das liegt nämlich nicht an der Wirkung. Es ist nicht so, dass wenn man kifft, dass man dann irgendwann Härteres braucht. Weil die Substanz einen tiefer in Richtung Heroin drängt. Nee. Marihuana ist eine Einstiegsdroge, weil es sehr lange kriminalisiert worden ist und illegal gewesen ist und du dir, wenn du Marihuana rauchen wolltest, musstest du dir das beim Dealer holen. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Dealer nicht nur Marihuana anbietet, die ist relativ gut. Man kriegt also einen Einstieg in die illegale Beschaffung von Substanzen, ne? Und dann kriegst du mal eine Pappe mitgereicht oder ein bisschen Krokodil oder ein Rucki-Zucki raus, der Crack aus der Glühbirne. deswegen ist es eine Einstiegsdroge, wisst ihr, weil es halt den Weg in die Illegalität und in die Beschaffung von illegaler Substanzen ebnet. So, und genauso sind böse Onkels. Böse Onkels sind der Einstieg in Rechtsrock, nicht weil böse Onkels jetzt besonders rechtsradikale Texte hatten. Ich glaube, die hatten so eine Phase irgendwann in den 80ern, ne?
Ganz früh.
Wo Kevin hier, der Sänger von denen, der auch, also ich meine, natürlich haben die eine Dachlatte, ne? Da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. So, das sind jetzt keine progressiven Menschen, die man in irgendeiner Frankfurter K-Gruppe findet. So, das ist mir auch klar. Aber die hatten halt, als sie 19 waren oder so, haben sie so Türken rausgesungen und dann haben sie sich aber relativ schnell davon entfernt, von diesem ganzen
Skinhead. Weil sie dann gemerkt haben, dass man damit nicht so viel CDs verkauft.
Auch. Genau. Und dann irgendwann haben sie jetzt nur noch so diesen Anti-Mainstream-Deutschrock gemacht,
ja,
wo es ganz viel um
sie wollen dich besiegen, aber du bleibst stabil.
Das, was Kontra K heute im Rap macht.
Genau, so in etwa. Aber von den Texten.
So Kalendersprüche einfach in Rockmusik.
Die heilige Mitte haben sie so ein bisschen gemacht, ne? So die über alles Erhabenen, die weder auf Medien, noch auf Politik, noch auf irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten angewiesen sind, so ein bisschen religiös auch, so ein bisschen kultig. Ne?
Kult.
So waren die eher angehaucht. Aber jetzt nicht rechts oder rechtsextrem. Keine von den Onkelsliedern war jetzt irgendwie rechts oder rechtsextrem so. Sondern eher so die heilige, unberührte Mitte, politisch gesehen. Aber, und jetzt kommt die Dorfperspektive, warum es ein Einstieg ist, von der musikalischen Gestaltung kommt das natürlich Rechtsrock relativ nah. Onkels ist so Rechtsrock mit Studioqualität. Also Die sind sehr ähnlich her, von der Aufmachung her, für die Musik ist relativ ähnlich, das Geschrei ist relativ ähnlich, es ist qualitativ hochwertiger, das Originalstudio, also es ist halt Studioqualität, weil da halt Millionen dahinter stecken, aber es ist von der Aufmachung her ähnlich wie Rechtsrock. Und deswegen hat man auf so Dorffesten und so, da wurden dann, wenn dann so USB-Sticks oder CDs rumgereicht worden sind, dann waren da immer so 19 Lieder von Onkelz drauf und dann so 3 noch von Lanzer.
Ja.
So, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die bösen Onkelz irgendwie mit Lanzer zusammengearbeitet hätten, aber die sind zusammen auf einem USB-Stick gelandet. Und wenn man das nacheinander weggehört hat, dann hat man den Eindruck bekommen können, dass das so in eine Richtung geht, ne? Weil es sich halt sehr...
Die haben ja, also ich dachte, ja, Onkelz finde ich ja nicht so gut, aber die haben diesen einen Song über Muslime. Über
Polacken.
Die haben diesen einen Song über die Araber, wirklich, der reißt mich immer mit. Da muss ich immer mitsingen.
Ja, und deswegen sind halt böse Onkelz immer so ein bisschen, wenn man sagt, ich höre Onkelz, dann heißt es immer so... Oh. Freiwild ist da noch ein bisschen anders.
Nee, Freiwild ist komplett lost. Ich darf bei Freiwild muss ich mich immer an die wundervolle Situation erinnern zu Corona. Oh mein Gott, wo die dieses, oh, das war so toll. Freiwild war die Band, die auch skeptisch gegenüber Corona aufgetreten ist und dann so einen Corona-Song gemacht haben in so Sicherheitsanzügen, weißt du, in so gelben.
Ja.
Da haben die so ein Video auch gedreht und haben gesagt, die geben einen Fick auf diese ganze Distanzierung und dann haben sich alle mit Corona angesteckt.
Wirklich?
Und denen ging es gar nicht so gut. Und das war so das Witzigste, was im Zusammenhang mit
Nein, wir glauben dann, das ist alles nur ganz
Und dann haben sie sich richtig auseinandergerissen, ey, von Covid. Also das war auch richtig, also da muss ich ganz ehrlich sagen, so das war dieser dümmliche Versuch dieser Anbiederung des Rebellentums. So von wegen,
jetzt von wegen, die sagen die Konzerte habe, ich zeige euch mal, wie ich hier in einem gelben Anzug so tue, als wäre Karl Lauterbach mal kein Gesundheitsminister, soll sich ficken.
Karl Lauterbach ist ein Verbrecher.
Und dann haben sie reingeschissen so. Aber also grundsätzlich, Freiwild ist einfach, also es tut mir leid, ne? Also Freiwild hören, ich weiß
nicht. Ich glaube zumindest der Leadsänger von Freiwild ist auch ein bisschen angehaucht in Sachen rechts.
Ja, ne? der also Leadsänger ist der, da gibt's dieses berühmte Bild, wo er den Hitlergruß macht, glaube ich.
Ja, aber auch da, ne, davon kann man sich ja emanzipieren, ne? Ich denke mal so, dass diese Hitlergrußphase und diese vor Hakenkreuz posieren Phase, die ist so.
Ja, man emanzipiert sich aber nicht, indem man Rechtsrock macht.
Genau, aber so, jetzt kommt da dieser ich persönlich halte es mit Aussteigern ja auch relativ einfach, ne? Ich finde Aussteiger immer sus. Also grundsätzlich fucking immer. Ausstieg ist immer sus. Da gibt es diesen Hitler aus Köln, der jetzt auch ausgestiegen ist. Und der hat auch einfach nur ein Buch veröffentlicht. Und jetzt mittlerweile sagt er, er ist irgendwie so ein konservativer Patriot. Also er ist kein rassistischer Menschenfeind mehr, sondern nur noch ein konservativer Patriot. Und es ist immer sus. So die auch dieser eine hier, wie heißt die nochmal, die so ein bisschen gesexelt hat, die dann alles so ein öffentlich-rechtliches Format hatte, wo sie Videos über den Ernesto Che Guevara gemacht haben.
Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, du redest von Frauke Petri, aber die ist ja nicht ausgestiegen, die ist ja wieder eingestiegen.
Wie hieß die nochmal? Da war so eine Funk-Nazi-Tante.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Ich habe den Namen.
Ich weiß, wie du meinst.
Ich habe den Namen
aber auch vergessen.
Die hat jedenfalls, die ist auch ausgestiegen und hat dann auch ein Buch veröffentlicht und hat dann eine Funkanstellung bekommen, wo sie die konservative Perspektive vertritt. Und da hat sie natürlich auch, hat sie ihre Zeit gut genutzt, um dann zu sagen, ja, ich bin ausgestiegen, aber die Linksextremen, das sind die schlimmsten von allen.
Die scheiß Linken. Ich finde grundsätzlich Ausstieg lobenswert und immer wenn jemand aussteigt, nehme ich ihn gerne in meine Arme wieder auf und hole ihn zurück in die normale Gesellschaft wieder rein. Alle außer dieser komische Ahrens, weil dem glaube ich nicht. Dieser Wichser, dieser Speed, der den Ausstieg gespeedrunnt hat, den glaube ich nicht.
Das habe ich, den das ich ging so nicht, schnell, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, das ging so schnell, das kann auch niemand. So, das ist einfach, weiß ich nicht. Das war so eine, wenn man diesen Exit Programm immer wieder zuhört, dann weiß man auch, dass es gibt Momente, wo das schneller geht, besonders wenn man sich dann entschieden hat, dann ist das durch, aber der Prozess selber ist nicht gerannt, so der Prozess ist ein schleichender Prozess.
Also weil das, um mich nicht misszuverstehen, so Ausstiegsprogramme wie Exit so sind leisten phänomenal wichtige Arbeit, ne? Und egal was du irgendwann mal gemacht hast, egal welche kruden Gedanken du. Außerdem gibt's ja bei Rechtsextremen auch gibt's ja Rechtsextreme und es gibt Rechtsextreme, weißt du? So, es gibt so den unpolitischen Dorfjungen, der dann irgendwann mal in der Hütte da gesessen hat und Lanzer gesungen hat und sich dann im besten Fall vielleicht mal, um dazu zu gehören, zwei Szene-Shirts gekauft hat, aber darüber hinaus nie wirklich besonders politisch in Erscheinung oder aktiv gewesen ist. Ne? So, das sind auch Rechtsextremisten, so, versteht mich nicht falsch. Ne? Auch wenn man das macht, wenn man edgy sein will oder zugehören will, steckt da ein menschenfeindliches ideologisches Bild dahinter und es ist ein No-Go und da muss man auch irgendwie einen Exit finden. Aber das sind jetzt nicht so die Leute, wo ich skeptisch bin bei Ausstiegen. So, die Leute, bei denen ich skeptisch bin bei Ausstiegen, sind die hochgradig politisch mobil gemacht haben, organisiert gewesen sind, die von Hacke bis Spitze mit Szene-Tätowierungen voll geeiert sind. Und mir dann so nach 20 Jahren Nationalsozialismus erzählen wollen, dass sie plötzlich da einen Ausstieg gefunden haben und jetzt zufälligerweise auch ein Buch auf den Markt bringen. Ne? Und dann aber weiterhin in ihrem Gesellschaftsbild eher patriotisch und konservativ auftreten. Ne? So die meine ich jetzt. Okay. Und die Leute, die bei Exit tätig sind, das sind eh die größten Atzen. Und die sagen, dass es so zwei Hauptgründe gibt für Ausstiege. Und das ist erstens Partnerschaften. Also wenn man, wenn die dann mal die süße Frucht
Wurst ins Wasser der, rücken.
Die süße Frucht der
die Wurst in den Senf tunschen.
Der menschlichen Beziehungen kosten. Und die zweite ist halt gesellschaftliche Ausgrenzung. Ne? Wenn die dann irgendwann mal erwachsen werden und realisieren, ach guck mal, so mit 16, da konnte ich hier mit dem Lanzer-Shirt ganz gut rumreiern und in der Schule hat auch keiner was gesagt. Aber wenn du halt außerhalb von Thüringen unterwegs bist, dann kannst du halt spätestens ab dem Ausbildungsplatz nicht mehr mit dem Lanzer-Shirt zur Schule. Ne? Also zur Berufsschule. Oder wenn du halt gerade so in diesem ganzen New Wave Bürojob-Gedönse, da kommt das halt nicht mehr gut an. Und wenn du dann ausgegrenzt wirst, wenn du die Jobs nicht kriegst, ja, dann hörst du halt auf. Ne?
Ja.
Und vor 10 Jahren hast du auch nur auf die Fresse gekriegt. Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber wenn du vor 10 Jahren, wenn du da irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Teilen von Hessen und so, wenn du da mit szenetypischer Nazi-Kleidung aufgetreten bist, hast halt direkt die Hupenade voll gekriegt, ne?
Ja, hast du gut aufs Maul bekommen, dass wenn du dich außerhalb deiner Safe Zone befasst hast. Das kann man auch so sagen.
In Kassel war das so, wenn du da die Burschenschaftler hattest, ne, und die ganzen Leute, also da gab's ja Burschenschaftler und dann gab's halt die noch weiter rechts sind, ne, die dann so bei DVU oder REP oder NPD organisiert gewesen sind. So, wenn die sich außerhalb ihrer Szeneräumlichkeiten bewegt haben, haben die einfach direkt auf die Fresse gekriegt, ne. Die haben direkt drauf gekriegt. Da hast du auch in den 5, 6 Jahren, hast du da ganz, ganz viele kommen sehen, aber die sind auch alle wieder gegangen, ne, weil denen wurde das dann irgendwann zu lustig und zu bunt.
Ja. Ja, wir waren stehen geblieben, jetzt weiß ich, wie sind wir denn hier reingekommen? Wie sind wir denn zu diesem Thema gekommen?
Freiwild, Rechtsrock, Onkels.
Ach so, Rechtsrock, genau, alles klar, wir sind über Rechtsrock hier reingekommen. Aber wir sind ursprünglich wir müssen ein abschließendes Fazit, ein Debrief. Alman Arabica Debrief.
The Debrief
ist heute. Der Alman Arabica Debrief ist heute. Wir haben letzte Folge, einfach auch für die Leute, die das gehört haben, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich ein angekündigtes, du hast es auch schon angedeutet, dass ich ein angekündigtes Gespräch beim Politik und Wir, das ist übrigens eine Sache, ich muss, das ist jetzt unangenehm. Also nicht unangenehm, es ist halt einfach auch selber schuld, will ich sagen. Alle reden vom Mixtalk und ich bin selber jemand gewesen, der vom Mixtalk gesprochen hat, aber das Problem ist, die ARD produziert auf dem Twitch-ARD-Kanal nicht nur den Mixtalk, sondern eben auch andere Talks. Und der Talks, bei dem ich war, der heißt Politik und Wir. Und das Ding ist, das Lustige ist jetzt, uns hat der Mixtalk geschrieben und gesagt, och Manu, wir kriegen die ganzen Nachrichten ab, aber wir waren das gar nicht.
Aber die sind genauso scheiße. Jetzt hier,
die sind auch scheiße, also deswegen erstmal selber, fickt euch selber so. Nee, also tut mir leid, ich wollte euch natürlich jetzt nicht irgendwie falsche Kritik zuschreiben, weil ihr gar nicht gemeint seid. Das Format hieß Politik und Wir, das sieht man auch in der Überschrift. Da hat der Mixtalk oder die Organisation des Mixtalks natürlich nichts mit zu tun. Das will ich ganz klar machen. Das ist leider der Tatsache geschuldet, dass man auf diesem, dass sich auch in der Herangehensweise nicht groß unterscheidet. So, der Mixtalk hat genau dieselben Probleme hat genau dieselbe Herangehensweise, was Gespräche angeht. Und ist da, ist mit den Einladen und zu Wort kommen lassen auch ein Fiebertraum. Ja. Deswegen seht uns nach, dass ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, dass grundsätzlich da vom Mixhawk gesprochen wurde. Das liegt irgendwie daran, dass die Leute dieses komplett Fiebertraumformat mit euch in Verbindung bringen, weil ihr es irgendwie gestartet habt. Und ihr solltet dringend damit aufhören, das so zu machen, wie ihr es tut. Das einfach so als gut gemeinter Ratschlag, möchte ich sagen. Aber ich war bei Politik und Wir, und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was ich so machen will. Wir haben über das Bürgergeld gesprochen. War eine fantastische Folge tatsächlich. Eine sehr, sehr gute Folge, fantastische Folge. Und ich war da. Also ich war da und ich kann sagen, es ist nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Und gleichzeitig ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. Ich habe das gesehen und ich habe auch das Video gesehen, wo du auf, ich glaube, das heißt irgendwie, ich reagiere auf die Kritik oder so.
Ah, ja,
was
ja
auch einfach nochmal ein Statement war. Habe beides gesehen. Und also ich persönlich muss sagen, dass das Einzige, wo ich weiter links stehe, also wo ich sage, das ist halt falsch, ne? Also man kann ja nicht sagen, ich stehe weiter links, aber wo ich eine andere Meinung zu habe, ist die Überraschung, dass Dietmar Bartsch mit dem Herrn Whittaker rumgekumpelt hat. Also da war ich jetzt weder schockiert noch überrascht noch sonst irgendwas, ne?
Ja,
weil,
okay.
Also PDL-Spitzenpolitiker sind eben auch anpassungsfähig wie ein 16-jähriger Rechtsrocker, ne? Die sind in der Schule zurückhaltend und dann im Bierzelt feuerfrei, ne? Die haben einen Regierungsanspruch. So PDL-Spitzenpolitiker sind genau wie alle anderen parlamentarischen Politiker, die die Chance haben, in Regierungsverantwortung zu treten, in erster Linie interessiert daran, in Regierungsverantwortung zu treten. Und dann bedeutet das natürlich, dass wenn man in den richtigen Kreisen ist, dass man ordentlich Stimmung macht gegen CDU. Aber wenn man dann mit der CDU oder CDU-Akteuren dann gemeinsame Sache macht oder in so einem Format dann nebeneinander sitzt, dann geht man nicht auf Angriff. Ne? Und Dietmar Bartsch hat, und das hast du richtig herausgestellt, und du warst auch zu Recht darüber sehr schockiert, weil ich sag mal so, es hittet einen dann doch immer, wenn man sieht, dass er die ganzen Elfmeter, die ihm der Herr Whittaker gegeben hat, irgendwie nicht so wirklich verwandeln wollte, sondern eher so in Richtung Rumkumpeln gegangen ist. Ne? Der hat ja mehr auf bandenmäßige, organisierte Bürgergeldverbrecher gekloppt als der Herr Whittaker. Das lief ja sogar so weit, dass er gesagt hat, Mensch, Herr Bartsch, das kann ich ja in meinen Bundestagsreden rezitieren, was Sie hier von sich lassen.
Also, ja.
Und dann bist du halt da reingegangen, um das mal zu sagen. Ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht gesehen hat. Ist ja auch ein bisschen viral gegangen, was du da gemacht hast. Du bist dann da reingegangen und hast einfach versucht, du nennst es ein Faktenflugzeug, ich nenne es literally einfach eine Überschrift aus dem Deutschlandfunk. Es ist wirklich, also das soll jetzt nicht deine Leistung schmälern, sondern
nee, ich verstehe
das
schon.
Das soll einfach nur die mangelnde Recherche von diesem Saftladen so ein bisschen niederschlagen. So, wenn du jetzt damit, keine Ahnung, 17 sozialwissenschaftlichen Studien zum Bürgergeldempfang gekommen wärst und gesagt hättest, hören Sie mal, 2017 hat der Herr Dr. Forstwälder in einer... Dann würde ich sagen, okay, muss man
jetzt... Der Knickerbocker hat das gesagt.
Muss man jetzt nicht unbedingt wissen, ne? Also es wäre ganz nett, wenn die das auch irgendwie parat hätten, aber verstehe ich, dass sie das jetzt nicht da haben. Aber es ging literally um eine der ersten Überschriften, die man findet, wenn man bandenmäßigen Bürgergeldbetrug googelt. So, das hat 30 Sekunden gedauert und hast du diese Deutschlandfunk-Überschrift und
warum ist dein Internet weg?
Nö.
Ah nee, jetzt ist es wieder da. Jetzt, sorry, ich habe die letzten Sachen nicht gehört. Was, den letzten Satz, den du gesagt hast?
Letzter Satz war, es ist literally so gewesen, dass du mit einer Deutschlandfunk-Überschrift reingegangen bist, wo drin stand 420 dokumentierte Fälle von bandenmäßigem Bürgergeldbetrug. Und diese 420 Fälle haben in einer Folge ums Bürgergeld einfach viel zu viel Raum eingenommen.
Ja. Also die, ich weiß nicht, ob es Naivität ist, aber es wird ja schlimmer tatsächlich noch. Es wird tatsächlich in diesem Szenario noch schlimmer. Denn ein paar stabile Atzen haben dem Herrn Bartsch auf Basis seines Auftritts, sagen wir mal, E-Mails geschrieben. Und der hat den Fehler gemacht, darauf zu antworten. Und in diesen E-Mails ist der absolute, also da ist, ich habe diese E-Mails vorliegen als Antwort und habe, ich werde jetzt nicht eins zu eins daraus rezitieren, weil das, glaube ich, Persönlichkeitsschutz, weiß ich gar nicht, ob wie das bei Bundestags...
Ein Parlamentarier, ist, der muss da, wenn er darauf
antwortet. Ich glaube, ein Parlamentarier, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das beim Parlamentarier mit gilt, aber ich möchte da trotzdem nicht ganz so, ich möchte ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle. Und der Auftritt selber, der es war eine Enttäuschung, weil, wie schon von dir festgestellt und auch von mir festgestellt, sitzt er da die ganze Zeit und redet einem CDUler, tritt halt mit einem CDUler zusammen und es ist egal, was der Herr Bartsch denkt, was er nicht tut oder was er tut, tritt halt mit einem CDUler zusammen auf so geringfügige Missbrauchsfälle, dass man den Eindruck kriegt, das wäre ein großes Problem, was es nicht ist. Und dann auch noch, und das ist halt auch das absolut Krasse, der akzeptiert halt die Zahlen nicht. Also er kann nicht, also ich glaube, da habe ich die Fassung noch ein bisschen mehr verloren, ist mir nachträglich auch klar geworden, dass der dann da sitzt und sagt, die Zahlen sind falsch. Die Zahlen, die vom Jobcenter genannten Zahlen sind falsch. Die in mehreren Medienhäusern übergreifend selbst berichteten Zahlen, auf die sich bezogen wurde, über Jahre hinweg, sind falsch. Einfach so. Das sagt er einfach. Und ich denke, okay, warum sagt er das? Und ich habe die Erklärung, warum der das sagt.
Okay.
So. Der schreibt in der E-Mail, in zwei E-Mails schreibt er ungefähr dasselbe. Und er schreibt, und ich nehme da mal so einen Absatz raus, den ich also jetzt einfach inhaltlich frei übersetze. Und da sagt er, man kann jetzt also wie Stay eine Zahl, in die man irgendwann mal gehört hat. Er sagt, irgendwann mal gehört hat.
Ja.
Als Beweis anführen. Aber ich glaube, das wird am Ende dazu führen, dass man in einer Sekte, er hat das Wort Sekte benutzt, im 0%-Bereich landet, wie es linke Parteien reichlich geschafft haben. Dietmar Bartsch hat nach seinem desaströsen Auftritt in dem Politikformat Politik und Wir und seiner Anbiederung an CDU-Politik mir zu verstehen gegeben, dass er die Zahlen nicht akzeptiert, weil er die Stimmen haben will. What the fuck?
Ja, dumm.
Unironisch,
ja, ja.
Da steht unironisch drinne, dass wenn man die Zahl, dass wenn man das so macht, dass, und vor allen Dingen auch frech, dass man das irgendwann mal gehört hat. Bruder, hä? Ich hab das nicht irgendwann mal gehört. Das hat die Medienlandschaft gehört vom fucking Jobcenter. Weil die das halt auch untersuchen. Hä? Worüber reden wir hier? Und dann wird nicht nur die Wahrheit delegitimiert durch so eine Aussage, sondern es wird halt auch noch gesagt, dass man in einer Sekte wäre. Und dass man damit im 0%-Bereich landet. Und ich denke, Bruder, what the fuck are you talking about? Wieso ist Dietmar Bartsch in der Linken? Kann Dietmar Bartsch jetzt bitte in Rente gehen? Weil das ist das, was ich gefühlt habe danach. So, der hat einfach überhaupt nicht verstanden, wo sein beschissenes Problem liegt. Und oder der ignoriert, dass das Problem da liegt und dem ist das halt Latte und der leugnet die Realität, um sich politisch auszurichten. Und jemand, der so operiert, der sollte nicht in der Partei Die Linke sein. Also, Herr Bartsch, bitte verschwinden Sie da. Gehen Sie zur CDU, weil Sie offensichtlich mit denselben Mitteln operieren möchten.
Das Ding ist,
das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht sagen, das ist nicht so, wenn das so ist. Ich habe mich ja nicht auf irgendeine Insiderquelle aus dem Jobcenter in Gelsenkirchen berufen.
Nee.
What the fuck?
Nee, das kann man ja als Parlamentarier auch machen, dass man da einfach Anfragen stellt. Ne? Man kann da ja offizielle Anfragen stellen, wenn man da wirklich interessiert ist und wissen will, wie hoch das oder wie groß das Problem ist tatsächlich ist. Ich habe auch versucht zu recherchieren und sagen wir es so, die Zahl, die du genannt hast, die ist eigentlich, also die ist schon zu hoch gegriffen.
Die ist niedrig, weil die Anzeigen dazu eine Rolle spielen, ja, ja.
Weil es nicht nur um diese 420, ja, ja, die du genannt hast, das sind die Verdachtsfälle, ne? Also das sind die,
ja, ja,
das sind die mutmaßlichen Betrugsfälle, so diese.
Ja, ich bin damit halt besser, ich hab gar nicht, kurz bevor du es sagst, du hast vollkommen recht, in den Artikeln, die man dazu liest, wenn man tiefer reingeht, steht immer, es gibt die, diese Nummer, die 421, die 420, und dann gibt es die tatsächlich angezeigten Fälle, Strafanzeige. Und die ist deutlich niedriger und du hast vollkommen recht. Das Problem ist, ich werde jetzt nicht anfangen, weil beide Zahlen sind fucking irrelevant. So, beide Zahlen sind irrelevant. Spielt überhaupt keine Rolle, aber du hast vollkommen recht, was du
sagst. Das ist natürlich, dass der Grund war, aber ey, ich mach da niemandem einen Vorwurf, weil den Leuten geht's ja eh nicht um Zahlen. Also denen geht's ja eh nicht um Tatsachen oder Fakten oder sowas. Wenn du da so einen Whittaker hast, der da mit enorm hohen Dunkelziffern kommt, ja, wann arbeitet man mit Dunkelziffern? Im Falle eines CDU-Politikers, wenn man das Problem größer gestalten möchte, als es eigentlich ist, ne? Nicht, weil man da irgendwie tatsächlich einen Verdächtigten oder einen berechtigten Verdacht hätte, denn diese 420 Fälle, das sind so die Dinge, von denen man vermutet, dass das stattfindet. Und dann geht man da als Jobcenter ein bisschen in die tiefere Ausarbeitung dieser Verdachtsfälle. Und wenn man dann was findet, dann erstellt man Strafanzeige. Und da gab es halt so roundabout 200 oder so, ne?
Ja, also 192, ja.
Ja, es sind so die Hälfte dieser mutmaßlichen Betrugsfälle werden dann zur Anzeige gebracht. Und in diesem Jahr sind es irgendwie so 150, die bereits erstellt worden sind. Und das da hat der Stern einen Artikel zu, wo es heißt, bleibt auf hohem Niveau. Und ich so, Freunde, also wo sind denn jetzt 150 Strafanzeigen wegen bandenmäßigen Betrug jetzt irgendwie was, irgendwie eine hohe Nummer?
Ja, es ist nicht relevant. Es gibt mehr Verdachtsfälle und tatsächliche, es gibt mehr Verdachtsfälle auf jeden Fall bei Korruptionsvorwürfen gegenüber der CDU, also im Jahr, sicherlich. Ja. Also das ist.
Das mit der Korruption muss ich auch sagen, war das habe ich zum Ende hin, dass das so als Witz abgeeiert worden ist, fand ich auch fucking wack, weil es ist jetzt nicht so ein Ding, was.
Mein Gegner, ja, der Florian, der ist. Aber ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Florian, der war unbewaffnet. Also der war einfach, der, keine Ahnung. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich ihm so aus dieser Moderationsrolle rausgedrängt habe, weil der ja offensichtlich dann einfach nur noch Statist war. Aber Bruder, ey, vielleicht einfach nochmal gucken, was die Aufgabe von solchen Leuten ist, die in solchen Formaten sitzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aufgabe ist zu sagen, wie ist denn ihre Reaktion darauf? Dann hört man die Antwort und dann sagt man nichts mehr dazu. Ja. Also das ist ja gigapeinlich. Also wirklich. Jesus fucking Christ.
No fucking way. Du kannst halt keine Politik-Sendung moderieren und dann politisch unbewaffnet sein. Das geht halt nicht, ne? Also es ist absolut, eine absolute Unmöglichkeit. Und die Sache mit der Korruption ist halt auch so ein Ding, dass wenn du sagst, dass die in der CDU besonders anfällig sind für Korruptionsfälle, hast du recht, ne? Das liegt in der Natur der CDU. Warum? Weil die von 50 Jahren 48 in Regierungsverantwortung sind. So, ja. Digga, so unser gesamtes System arbeitet eben auf jedes Mal, wenn irgendjemand, das muss man ja raffen, ne? Also das muss man raffen. Das kann man verstehen. Ich versuche ein bisschen anders auf mich. Also das kann man verstehen, wenn man den Leuten in der Öffentlichkeit zuhört. Denn egal wann irgendeine neue Regierung irgendetwas Neues bespricht oder auch eine laufende, etablierte Regierung irgendetwas Neues bespricht, dann gilt es in den Stellungnahmen immer Folgendes zu beachten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft wird immer über alle Maßen an erster Stelle gestellt, bei allem, was irgendwie politisch passiert. Es heißt immer, ja, wir arbeiten da eng mit Wirtschaftsvertretern zusammen.
Wirtschaftsvertretern.
So, das hat Herr Habeck gemacht, das machen CDU-Leute, das machen SPD-Leute, das machen FDP-Leute. Ey, wenn du in Regierungsverantwortung bist, wenn du einen Ministerposten hast, wenn du in irgendeinem Arbeitsausschuss bist, dann arbeitest du eng mit Wirtschaftsvertretern zusammen. So nennt man das. In Wirklichkeit ist das natürlich Lobbyismus. Korruption. Lobbyismus und Korruption sind die gleichen Wörter.
Dieselbe Sache, ja.
Sind zwei unterschiedliche Begriffe für the same shit, Alter. Genauso wie Gespräche mit Wirtschaftsvertretern the same fucking shit ist. So, natürlich bist du als CDUler, wenn du dich entscheidest, in die CDU zu treten, dann machst du das nicht, weil dir die CDU inhaltlich in irgendeiner Form erstmal sympathisch ist oder du da ideologisch auf Linie bist. Erfahrungsgemäß, und das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, gehst du in die CDU, wenn du Bock hast, Macht zu haben. Das ist CDU. CDU weiß, ey, ganz gute Chance, irgendwie mal politische Karriere zu machen. Da gehst du dann in Regierungsverantwortung. Bei der CDU kannst du dir ganz gerne mal einen Ministerposten irgendwo schnappen. Das ist der Grund, warum du in die CDU gehst. Und deswegen hast du natürlich innerhalb der CDU auch besonders viele Menschen, die da besonders anfällig sind für. Weil das machtbesessene, machthungrige Geier sind. Und dann ist das eine richtige Feststellung, die auch schon mehrfach erhoben worden ist von zig unterschiedlichen Instituten, dass es innerhalb der Reihen der CDU besonders viele Schmierfälle gibt, Korruptionsfälle, unaufgeklärte Lobbyfragen, die dann irgendwo im Raum stehen. Ob ja. das jetzt Spahn
zuletzt
ist
halt
oder Amthor.
Genau, zuletzt halt Spahn, ja.
Wieder keine Rolle, das machen die alle, ne? Der fucking beschissene Bargeldkoffer von Helmut Kohl, da gibt's kaum eine Woche, wo nicht irgendein neuer Fall rauskommt.
Schäuble, genau. Ja? Es ist überall, ja.
So, und den Witz, den du gemacht hast, der wurde halt nicht verstanden, weil es war natürlich ein Witz, weil du nicht ernsthaft vorhattest, den Whittaker zu schmieren oder irgendeinen anderen CDUler, aber es war halt eine sehr zynische Erhebung über eine gängige Praxis innerhalb der Parlamentarier, dass du dieses fragst, okay, ich will hier, du warst ja in der Position eines Lobbyisten für Arbeitslose. Das ist ja die Rolle, die du in diesem Witz eingenommen hast. Hey, guck mal, ich habe zwei Firmen und wir haben Geld und wir würden ganz gerne, dass ein bisschen besser über Arbeitslose gesprochen wird. Wie viel müssen wir da zahlen? Ja. Das war der Witz.
Und so läuft das, ja.
Aber das ist ja kein Witz.
Ja.
Das einzig Witzige daran ist, dass es natürlich in der Realität keine Lobby für Bürgergeldempfänger gibt. Die haben keine Lobby. Und dass das nicht in der Öffentlichkeit passiert. Sondern dass die Frage, wie viel man schmieren muss, halt im verschlossenen Kämmerlein, in Aufsichtsräten, in irgendwelchen geheimen oder mehr oder weniger geheimen, privaten zumindest, Treffen dann abgehalten werden und gestellt werden. Das ist der Witz daran.
Ja, ja. Absolut, ja. Absolut. Ja, das ich glaube, ich hatte das in dem Video auch nochmal klargestellt, dass das überhaupt nicht so witzig gemeint ist. Und das ist eher für so eine traurige, das ist halt so eine traurige Realität, traurige Realität der Tatsache, was so die Umstände der aktuellen parlamentarischen Politik sind, besonders wenn es darum geht, die CDU zu wählen. Und da muss man auch sagen, ich verstehe natürlich auch, warum die CDU gewählt wird. Ne? Wir haben über 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Land. Also da in Deutschland sind über 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Die wählen maßgeblich die Partei, die ihnen die Rente sichert. Nicht alle, aber eben der Status quo, besonders in der Rente, muss erhalten werden. Darum reden CDU-Politiker auch nicht über Rentenkürzungen oder irgendwelche anderen Sachen, sondern sie reden halt darüber, was woanders gekürzt werden kann. Jetzt wurde gesprochen, ob man den Pflegegrad 1, der über als 860.000 Leute betrifft, ja, so eine Entlastung wirklich, die sehr viele Menschen spüren, besonders ältere Menschen, und da wird einfach darüber philosophiert und es wird geleakt, dass man eventuell den Pflegegrad 1 für die Pflege abschafft, weil das genau die Einsparung ist. Und ich denke mir, alter Leute, ihr seid so eine, also pass auf, wir können nicht 110 Milliarden in Waffen pumpen und dann 5 Milliarden beim Bürgergeld einsparen und 2 Milliarden bei der Pflege. Das geht nicht. Wir können das nicht machen. Wir können, was wir machen können, ist 100 Milliarden in Waffen pumpen und die Einsparung nicht vornehmen. Das ist das, was wir machen können. Weil du kannst nicht in einem Haushaltsjahr so viel Schulden aufnehmen wie noch nie für Abwehr und dann die Unverhältnismäßigkeit in den Investitionen der sozialen Auffangnetze einfach wegsparen. Es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu strukturieren, wenn du so viele Schulden machst für etwas, das zumindest eine kontroverse Debatte auslöst.
Ja.
Warum zur Hölle sagst du nicht, du minderst das ab, indem du sagst, wir finanzieren aus diesen Sonderpaketen eben auch solche Projekte, weil das irrelevante kleine Zahlen sind im Vergleich dazu. Da können wir einfach 10 Milliarden rausnehmen und wir unterhalten uns nicht fürs Bürgergeld und wir unterhalten uns nicht über die Pflege. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt auch wieder zu einfach gedacht. So, das ist halt einfach wieder vollkommen wahnsinnig gedacht. Und dann hätte man Spielraum, um eben diese Debatten nicht zu entbrennen zu lassen, sondern konzentriert sich auf das, was man da machen will und hat gleichzeitig auch noch Leute, die einem sagen, ja gut, ich muss diesmal mich bisschen weniger oder ich kann mich gemäßigt dafür Bürgergeldempfänger einsetzen, weil denen nicht droht, die Existenzgrundlage komplett abgeschafft zu werden.
Das ist ja das Hauptproblem mit marginalisierten Gruppen, dass die Arbeit für marginalisierte Gruppen keine Mehrheiten schafft. Du gehst immer den ich machen möchte, einfach als Kommunist. Uns wird immer vorgeworfen, dass wir auf Kampf versuchen, Klassenkampf zu betreiben. Und ich will euch eins sagen, wir sind nicht ansatzweise so gut wie die CDUler oder Dietmar Bartsch oder der Typ vom ARD. Denn was da gemacht worden ist, in der gesamten Sendung, ist Klassenkampf. Ne? Das sind Klassenkämpfer. Und zwar heftige Klassenkämpfer.
Ja, von oben nach unten.
Die machen es aber von oben. Ne? Denn kein Schwanz würde sich in irgendeiner Form um Bürgergeldempfänger kümmern. Das sind gesellschaftlich gesehen so irrelevant wenig, dass es gar keine Rolle spielen würde. Auch von den Summen, die da ausgegeben werden. Es wird gar keine Rolle spielen. Aber man möchte den Fokus drauf lenken, um eben die Bevölkerungsgruppe, die ansonsten im Kollektiv gegen die tatsächlichen Probleme angehen könnten und an den Eigentumsverhältnissen rütteln könnten, die kann man spalten, indem man sagt, hey, guck mal, du verdienst mit 40 Arbeitsstunden in der Woche fast genauso viel wie ein Arbeitsloser. Das ist doch unfair. Als ob man dadurch einen Euro mehr in der Tasche hätte, wenn der Arbeitslose einfach auf der Straße verhungert. So, das ist ja kompletter Quatsch. Naja, aber man muss es trotzdem machen. Ist Klassenkampf, nur halt von oben. Und der ganz, und jetzt wird's schwierig. Der ganz essentielle Punkt für mich an diesem Gespräch ist eine weitere Erkenntnis darüber, dass man wirklich Kritik an der Linkspartei äußern muss und an Dietmar Bartsch im ganz Speziellen. Denn sowohl Stay als auch ich haben bei der letzten Bundestagswahl Werbung gemacht für die Linkspartei. Wir hatten beide Ines Schwertner im Gespräch, ich hatte noch ein paar andere im Gespräch und wir haben beide auch öffentlich kundgetan, dass wir entweder darüber nachdenken, die Linke zu wählen oder aber die Linke programmatisch für die Besten halten oder aber sogar ganz direkt gesagt haben, wir wählen die Linken. Haben wir beide gemacht.
Ja.
Das sorgt dafür mit unserer politisierten Zuschauerschaft, weil das darf man auch nicht vergessen. So, wenn du eine politisierte, in unseren Fällen hochpolitisierte Zuschauerschaft hast. Warum hochpolitisiert? Wir machen nichts anderes. So, wenn du einen Stream von Stay oder mir anschaltest, weißt du, es gibt Politik. Wenn du Alman Arabica anschaltest, weißt du, die Chancen stehen ganz gut, dass entweder über Wrestling oder Politik gesprochen wird.
Oder, ne? Ja, genau.
So, das ist hochpolitisiert. So, und da haben sehr viele Menschen, die vielleicht nicht wussten, was sie wählen, oder zumindest noch so in der Schwelle sind, oder nicht wählen wollten, haben sich dann entschieden, ey, guck mal, die Euphorie nehme ich mit, die Argumente sind gut, ich wähle auch die Linke. Und was waren die Argumente, die wir gebracht haben, die wir beide gemacht haben? Das erste und oberste und einzige Argument, die PDL zu wählen. Linke Meinungen finden öffentlich statt, wenn sie parlamentarisch stark vertreten sind.
Aber finden sie ja auch mehr, muss man sagen. Also das, was Dietmar Bartsch tut, ist natürlich, also kontraproduktiver könnte es nicht sein. Und ich muss da ganz ehrlich die politische Existenz in dieser Partei von Dietmar Bartsch in Frage stellen, offen und klar. Ne? Ich würde auch ich denke, dieses Gespräch hat das auch gezeigt. Aber was Heidi Reichenick von sich gibt, was Ines Schwertner von sich geben, du hast sie gerade gesagt, das sind Meilensteine. Also das ist Meilensteine, dass das in der Politik so stattfindet. Wenn Ines Schwertner bei Hart aber fair sitzt, wenn Heidi Reichenick bei der Tagesschau Interviews gibt, wenn Podiumsdiskussionen im Bundestag sind, ich begrüße das äußerst. Ich würde das jetzt nicht auf die vollkommen verschwurbelte und destruktive Positionierung von Dietmar Bartsch setzen. Dietmar Bartsch sollte so wenig wie möglich Redezeit haben in diesem Zusammenhang. Und es ist auch schade. Weißt du, was richtig schade ist? Heidi Reichenick war vorgesehen für den Talk bei Politik und Wir. Aber sie hat aus terminlichen Gründen abgesagt und dann ist Dietmar Bartsch eingesprungen. Und der hat es richtig an die Wand gefahren, Alter. Der hat es richtig an die Wand gefahren. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Gespräch dann einfach abgesagt worden wäre. Also ganz ehrlich, ich im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, boah, dann hätte man einfach sagen können, nee, da kommt keiner von den Linken, es ist One-on-One Stay versus CDU. Ja. Das hätte ich mir dann eher gewünscht, weil holy shit, Alter, 10 Minuten mit damit oder 15, ist ja egal, das war super wenig. Aber das ist eine Katastrophe und ich find's super schade, dass das nicht passiert ist. Aber da würde ich jetzt tendenziell widersprechen.
Ist kein Widerspruch. Ich hab, wir sind da d'accord. Also es geht nur darum, dass das eben nicht, also bedauerlicherweise nicht nur Präzedenzfälle sind. Denn für jeden Auftritt von Ines Schwertner bei Hart aber fair, wo sie als einzige Stimme Deutschlands ein wenig diesen Aufrüstungswahn und die Kriegspropaganda bremst, haben wir halt auch einen Dietmar Bartsch oder einen Bodo Ramelow oder irgendeinen anderen der
Parteifunktionäre. Ja, aber die sind nicht Parteivorsitzende, die sind nicht die viralen Hits. Und ich sage dir, ey, ich verstehe das vollkommen, dass das einen faden Beigeschmack setzt. Aber ich würde heute immer noch, ich weiß, du siehst das ein bisschen anders, so wie ich das vernommen habe, ich würde heute immer noch sagen, die Partei Die Linke hat, was das politische Angebot ist, die besten Angebote oder zumindest die im Verhältnis stehenden besten Angebote. Und die Aktionäre, die sich da zukunftsorientiert positionieren. Und ich würde jetzt einfach sagen, Frau Schwertner und Frau Reichenick sind an dem politischen Punkt, an dem sie sich jetzt befinden, noch nicht im Zenit, noch nicht mal ein bisschen, weil sie sich halt langfristig ausrichten. Und Herr Bartsch hat ihn überschritten und Herr Ramelow auch. Also das sind einfach Dinosaurier. So. Mhm. Die sind aus einer Zeit, in der das noch nicht so war. Deswegen ist es schade, dass das so ist, wenn Herr Ramelow Dinge sagt, die zu Kontroversen führen. Und es ist schade, dass das Herr Bartsch tut. Aber die sind nicht die Zukunft dieser Partei. Die Zukunft dieser Partei ist Heidi Reichenick. Die Zukunft dieser Partei ist Ines Schwertner. So, das ist die Zukunft. Und diese Aussagen mit den Aussagen, mit denen gehe ich nahezu 100% d'accord. Du kannst Heidi Reichenick vor eine Kamera stellen und da kann irgendein konservativer Politiker irgendwas reden oder irgendein Typ von der Tagesschau und die gibt stabile Antworten, auf die ich mich verlassen kann. Und Frau Schwertner ist da genauso. Ich gehe in einzelnen Punkten immer irgendwo nicht mit. Immer wird es das geben. Aber ich kann mich zumindest darauf verlassen, da weiß ich, ja, wenn die Frau Schwertner jetzt hier gleich irgendwo ein Feuer macht, dann weiß ich, dass das richtig passiert. So, dann geht vielleicht eine Glut auch ein bisschen daneben und so, das kann ja sein, aber das wird ein schönes Feuer gemacht.
Du, ich auch da kein Widerspruch. Der Bruch, den ich mit der Parteispitze oder mit den Parteifunktionären der PDL habe, der ist nicht wegen irgendwelchen sozialen Fragen oder ihren Auftritten in der Öffentlichkeit über landesinterne Themen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das ist mir egal. Und ich würde Ines Schwertner und Heidi Reichenick auch nicht in einem Satz nennen, weil ich glaube, dass beide unterschiedliche Lager bedienen. Also Ines Schwertner kenne ich ja schon eine Weile länger und bin befreundet. Und bei Ines weiß ich, dass sie sich derzeit von ihrem politischen Zenit so ein bisschen in ihrer Rolle als Parteivorsitzende zurückentwickelt. Also man versucht sie in diese parlamentarische, zahnlose Kriegerposition zu drücken, während Heidi Reichenick so eher so diesen modernen, sehr, sehr progressiven, auch kulturkämpferischen Teil der linken Bewegung in Deutschland bedient. Und das macht sie in ihrer Aufgabe auch gut, ne? Also wie du gesagt hast, die schreit dann halt da ganz gut rum und kriegt halt so ein paar junge Leute, indem sie ganz hip und bunt und progressiv ist und so. Das ist auch alles in Ordnung, ne? Der Bruch hat überhaupt gar nichts mit landesinternen Sachen zu tun. Also nicht mit Innenpolitik oder Sozialpolitik oder sonst irgendwas, sondern einzig und allein mit dem Umgang mit Völkermord. Und wie da mit Genossen umgegangen worden ist, wie Ramses Kilani, die sich seit 2 Jahren dafür stabil machen und die dann ausgeschlossen werden, während Stimmen, die seit 2 Jahren Völkermord apologetisch sind und sich an Israel festhalten, immer noch die Runde machen. Na, also da, oder wenn Ines Schwertner einen Palästina-Schal gereicht bekommt, den umhängt, auf einer Veranstaltung, wo man mit Palästina-Solidarität Punkte machen kann und dann aber von der Presse angesprochen sich ganz schnell distanziert, weil man mit der Symbolik hätte man jetzt nicht drauf geachtet oder so. Ne? Was auch, also wie gesagt, von mir aus, weißt du, von mir aus, wenn du dich wirklich in Gelsenkirchen hinstellen willst und sagen willst, nee, also man darf jetzt hier dieses Land überhaupt gar nicht so abbilden, dann ist das in Ordnung, mach es, ist mir total egal. Aber dann bitte für beide Seiten. So, dann bitte sei nicht doppelmoralistisch und mach's für beide Seiten. Denn die in Israel in Regierungsverantwortung befindliche Partei und ganz viele andere Parteien haben die gleiche Karte in ihrer Symbolik drin. Und die werden genauso benutzt. Und also ich
würde da tatsächlich in gewissen Teilen mal intervenieren und sagen, Karl, Alter, du fällt doch genauso auf wie mir, dass der Zeitgeist sich verändert, oder? Die Staatsräson Deutschlands ist, für das Existenzrecht Israels einzutreten und die historische Verantwortung Deutschlands, und das kann ich sogar verstehen in vielen Punkten, ist da ganz, ganz besonders auf Basis des Holocaustes. So ganz, 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 ganz besonders. Das ist richtig insane. Und die Verbindung der Existenzrecht Israels mit jüdischer Sicherheit ist ja eben auch noch absolut gegeben. Und ich glaube nicht, dass sich das verändert. Ich glaube nicht, dass sich das langfristig verändert. In einer deutschen Partei wirst du immer, egal in welcher und egal wo die steht, wirst du immer deinen entsprechenden Vorstellungen Probleme kriegen, wenn du davon ausgehst, dass die, und ich, Alter, ich habe ja das Gespräch mit Banaschak geführt, du wirst immer das Problem kriegen, dass die, also Deutschland wird als letztes Land auf diesem Planeten, wenn überhaupt, von einem Völkermord in Gaza sprechen. Ja. Also das ist einfach gegeben. Also ich würde das als fast eine Garantie rausgeben, da bin ich mir so sicher, wegen der äußerst schwierigen, dieser äußerst schwierigen Fehlinterpretation von Verantwortung und historischer Gegebenheit. Ja, das ist, und ich verstehe, dass das so ist. Ich kann das verstehen. Ich kann also verstehen, wenn man dann rumeiert, wenn irgendwelche Leute kommen, weil in Deutschland wird ja halt mit einem Palästinaschal aus politischer Perspektive ganz schnell der Antisemitenschal umgehängt. Ja. Und das ist crazy, dass das so ist. Aber die Realität müssen wir doch anerkennen. Das ist in Deutschland halt ganz besonders.
Ja, so. Aber ich habe ja auch einen besonders hohen Anspruch an die PDL. So, das ist ja. Da muss man, und das finde ich auch, das darf man haben, ne? Weil das hat ja dann auch immer, so die Leute, die dann sagen, okay, Politisierung und Parlamentarismus und Reformismus und so, das ist alles the way to go, verstehe ich alles, alles nachvollziehbar und you go, wirklich alle von euch, you fucking go, kämpft für das, was ihr für richtig haltet, engagiert euch da, wo ihr es für richtig haltet und versucht, neue Erkenntnisse zu erlangen, jeden neuen Tag, an dem ihr aufsteht. Da haben wir keinen Dissens. Solange wir stabil antifaschistisch sind und in die gleiche Kerbe hauen, kommen wir am Ende alle da an, wo wir hingehören. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel whatsoever. Aber den höheren Anspruch an eine Linkspartei beim Thema Völkermord, den darf man stellen. Dass eine SPD, dass die Grünen, dass du einem CDUler jetzt nicht ins Gesicht sagen kannst und er es dann versteht, dass es antisemitisch ist, Israel mit den Juden gleichzusetzen. Das verstehe ich. So, auch wenn ich das dann ausführe und ihm dann detailreich erklären würde, das ist in deren Köpfen so emotionalisiert, dass sie sich auf Tatsachen und Fakten und Inhalte gar nicht einlassen können. Aufgrund ihrer Stellung innerhalb der Bundesrepublik. Das verstehe ich. Aber das ist bei der Linkspartei anders. Und das ist auch bei Ines Schwertner anders. Bei der ich ja weiß, dass sie das versteht und dass sie das eigentlich besser weiß. Und dass sie
aber da, und ne? da kommt doch genau das, was ich gerade gesagt habe zum Tausch. Du kannst das ja nicht. Also wenn du die Linkspartei oder die Partei, die Linke in einen isolierten luftleeren Raum packen würdest und den in einem isolierten luftleeren Raum mit allen anderen Parteien misst, dann verstehe ich die Anspruchshaltung, die du hast, vollkommen. Aber aus Deutschland wird das nicht passieren. Das wird, egal ob du in Deutschland Linke oder irgendwelche anderen progressiven Bestrebungen hast, das wird in Deutschland nicht passieren. In Deutschland wird sich kein vorrangig Spitzenpolitiker hinsetzen und sagen, yo, Bruder, der Völkermord in Gaza, der Genozid, der da ausgeübt wird, der hat eine... den müssen wir jetzt langsam mal bekämpfen und deswegen müssen wir Israel sanktionieren. Das wird in Deutschland ganz zum Schluss passieren.
Gar nicht.
Und das wird, das, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und das passiert, das ist, der Grund dafür ist nicht, dass die Linke falsche Versprechungen macht. Der Grund dafür ist, dass das Politik nun mal nicht im luftleeren Raum passiert. Du kannst, das ist ja, das ist, wenn du in Belgien, in die, guck mal in Belgien in die Politik. Holy shit, Bro. In Belgien sagen das moderat liberale Kräfte, reden da vom Völkermord. In Irland einer fucking Frequenz. In Irland tun's die konservativ Rechten. Und das zeigt dir doch einfach nur, dass es nicht darum geht, die Anspruchshaltung zurückzuschrauben, sondern es geht darum, zu verstehen, dass die Anspruchshaltung vollkommen irrelevant ist, weil hier nicht die Anspruchshaltung, die Linkspartei dich enttäuscht, sondern die Geschichte Deutschlands lässt es nicht zu. Die lässt es nicht zu. So absurd es ist, lässt es die nicht zu. Und es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren.
Ja, ja, ja.
Ich habe mich damit schon, ich habe mich damit abgefunden und ich werde aber trotzdem diesbezüglich immer wieder thematisieren, weil ich die Sensibilisierung wichtig finde, ne? Absolut wichtig. Und es gibt da auch wichtige, wichtige Stimmen wie dich und wichtige Stimmen allgemein, die links stehen, die sagen, das ist ein Völkermord, das muss als Völkermord auch bezeichnet werden dürfen, weil wir damit die Tatsachen ansprechen, die da fortstanden.
Wie gesagt, kein Dissens.
Und der Wind.
Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Ich verstehe alles, was du sagst. Und ich stehe da auch, ich verstehe das auch. Ich verstehe es nicht nur, sondern ich verstehe auch dich, wenn du das sagst. Aber ich werde niemals aufhören, mit den Leuten solidarisch zu sein, die sich seit 2 Jahren an meiner Seite und an der Seite der Palästinenser stark machen gegen diese ethnische Säuberung. Das wird nicht passieren. Und da habe ich einfach zu viele Geschichten gehört von Leuten, die innerhalb der PDL versuchen, intern hinter verschlossener Tür Stimmung zu machen. Da passiert ja viel, ne? So, es gibt ja diese Bundesarbeitskreise und diese Bundesarbeitsgruppen, ne? BRK und BAG gibt's da ja. Es gibt ganz, ganz viele Jugendorganisationen, ne? Die Solid ist, das ist natürlich keine Bundesorganisation. Die sind immer unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kreis du unterwegs bist, aber auch da zum größten Teil, wirklich zum allergrößten Teil ist die Basis der PDL bestehend aus wirklich stabilen Atzen, die wirklich ihr Maul aufmachen und dies versuchen und die immer wieder aus der Parteispitze, aus den Parteiführungsgruppen Stöcke und Steine und Hürden in den Weg geschmissen bekommen, denen mit Repressionen gedroht wird, die Repressionen erleiden, die was teilweise bis zum Parteiausschluss geführt hat. Und das ist eine Enttäuschung, die nicht wegzumachen ist. Ich verstehe aber trotzdem alles, was du sagst. Und du hast auch recht mit dem, was du sagst. Deutschland ist ein Haufen Scheiße. Bei dem Thema können wir nichts von denen erwarten. Genauso wenig, wie wir irgendwas von Amerika erwarten können. Und der Grund dafür ist, Israel, Deutschland und Amerika, Deutschland vielleicht mit Marginalabstrichen, aber die spielen jetzt im Großen überhaupt gar keine Rolle. Zumindest Amerika und Israel haben die gleichen staatlichen Interessen. Die haben noch nicht mal irgendeinen Staatenkonkurrenzkampf. Die sind Interessen, auf der Interessen halber sind die identisch, die sind gleich, da herrscht kein Dissens. Und in diesen illustren Kreis zählt auch Deutschland dazu. Die Rückendeckung diplomatisch, die Deutschland Israel seit Jahrzehnten gibt, die ist bar jeder Vorstellungskraft. Und auch die militärische und die wirtschaftliche Unterstützung, die da uneingeschränkt gegeben wird. Die Tatsache, dass Deutschland das einzige europäische Land ist, wirklich das einzige europäische Land, das Sanktionen gegen Israel von Seiten der EU verhindert, ist absurd. Und da muss man natürlich, wenn man das sachlich und ruhig und entfernt vom Thema, nicht, dass dir das nicht wichtig wäre, sondern wenn man sich distanziert, wenn man sich einfach mal so ein bisschen einen Schritt zurückgeht und das versucht zu analysieren, was da passiert, dann ist das nachvollziehbar. Dann können die auch gar nicht anders. Oder sie wollen einfach nicht anders. Und es ist eine Mischung aus beiden.
Es ist eine Mischung aus beiden, natürlich. Sie wollen nicht, weil sie wissen, dass es das luftleere Raum, wir haben davon gesprochen.
Ja, eben. Hätte Konsequenzen für sie, wenn sie das tun würden.
Genau, es hätte Konsequenzen, es wäre eine.
Wenn die PDL seit 2 Jahren wie Linke, Gruppierungen, die das seit 2 Jahren tun, das Ganze ethnisch säubernd genannt hätten, wenn sie in ihrer Erzählung nicht am 7. Oktober angefangen hätten, beim grausamen Attentat auf ziviles Leben in Israel, sondern wenn sie die Gesamtgeschichte betrachtet hätten, wenn sie klargemacht hätten, das hat nicht erst am 7. Oktober begonnen, sondern es geht sehr viel länger, wenn sie konsequent bei den ersten Anzeichen eines Völkermords davon gesprochen hätten, dass dort zumindest die Gefahr eines Völkermordes besteht, dass wir intervenieren müssen, wenn sie Sanktionen gefordert hätten oder fordern würden, dann wären sie als antisemitischer Sauhaufen von nicht nur Axel Springer, sondern von sämtlichen, auch öffentlich-rechtlichen Medien dargestellt worden.
Ja.
Und dann wäre die Chancen stehen dann zumindest ganz gut, dass sie politisch nicht mehr stattfinden würden. Und das geht gegen das Interesse der Parteispitze der PDL, die langfristig gesehen einen Anspruch an Regierungsbeteiligung haben. Und deswegen machen
wir das. Vor allen Dingen geht das auch gegen das Interesse von Leuten, die möchten, dass es zumindest halbwegs und nicht vollumfänglich gar nicht, sondern halbwegs basierte Stimmen, die du eben gerade auch gesagt hast, zum großen Teil basierte Stimmen in den politischen, in politisch potenziellen Entscheidungspositionen gibt. Und man kann ja jetzt immer Kritik an parlamentarischer Politik finden, weil Konsensfindung auch immer Einschnitte auf dem Weg zum Ziel hingibt. Aber ich, ganz ehrlich, für mich ist das gar kein Problem. Ich möchte eine starke Linke haben in Deutschland. Ich möchte, dass diese progressiven Stimmen ein Mitspracherecht haben. Und ich hoffe, dass die Linke bei der nächsten Bundestagswahl 2029 vor der SPD ist.
Ja.
Weil das wäre wirklich fantastisch. Und dann geht's da auch mal ein bisschen runder, ne? Dann geht's da mal richtig los. Und das ist etwas, da sage ich, ich verstehe, das ist scheiße, dass das nicht so benannt wird, dass das, was in Gaza passiert, immer noch Krieg genannt wird. Ich schaffe es selber immer mal, das so zu nennen, und dann muss ich mich kurz schütteln und sagen, nee, ist es nicht. Genozid, Alter. So, das ist halt fucking wahnsinnig.
Ich verstehe, dass das scheiße ist. Mir ist das scheißegal. Und ich glaube, in den letzten 2 Jahren hatte ich, glaube ich, 7 Schalten nach Palästina. Hab 7 Mal nach Palästina geschaltet und hab da mit Leuten gesprochen vor Ort. Das sind Erfahrungen, die unglaubwürdig erscheinen. Und den Leuten vor Ort, den Palästinensern und Palästinenserinnen, ist das auch scheißegal, ob irgendein Hans Jockel das jetzt in Deutschland Völkermord nennt oder ethnische Säuberung oder Menschenrechtsverletzungen oder wie auch immer. Denen ist es wichtig, dass es nicht als Krieg oder Konflikt bezeichnet wird, weil das ist es nun mal nicht. Das machen aber vornehmlich deutsche Medien und deutsche Spitzenpolitiker. Auf die kann man einen Fick geben. Die Bezeichnung, ob man das jetzt nun Völkermord nennt oder nicht, ist mir persönlich scheißegal. Viel wichtiger von einem politischen Flügel wäre es ja, dass man handelt. Ne? Das wäre wichtig. So, die Taten zählen, nicht das, was du sagst. So, das ist ja auch die Kritik an dem Auftritt. Um das jetzt vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, ich will es aber danach auch abschließen, weil ich glaube, unsere Meinungen und unsere Positionen sind da klar gewesen und die liegen auch nicht weit auseinander. Ne?
Nee, gar nicht.
Nee. Absolut gar nicht. Beim riesigen Protest in Berlin, wo ich weiß nicht, wie viele jetzt genau gewesen sind, ich will jetzt nicht wie so ein Corona-Trottel dastehen, aber man spricht so zwischen 60 und 100.000.
Eine Million Menschen!
Irgendwas zwischen 60 und 100.000, ne? Ich glaube, der Veranstalter spricht davon ein bisschen mehr. Die Polizei hat irgendwie 60 plus 1.000 gezählt. Wie viele es jetzt genau waren, weiß ich nicht. Dadurch, dass Palästinenser solidarische Menschen da gewesen sind, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, 60.000 auf den Straßen, nochmal 40.000 in den Tunnelanlagen unten drunter. Da hat ja auch Figuren wie Jan van Aken und Ines Schwertner haben da Bühne bekommen und die haben ordentlich kassiert von den dort Protestierenden. Also man hat in öffentlichen Kundgebungen hat man denen gesagt, so hier, ihr seid wirklich, und da kann ich vielleicht eine internationale Perspektive geben, weil ich den Protest hier in Irland mitmache. Bin seit 2 Jahren hier in Irland auf der Straße und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, rate mal, Stay, wie viele Parteifahnen, also wie viele parlamentarische Gruppen mit ihren Parteifahnen.
Obwohl, nee, in Irland alle vielleicht.
Pass auf, wie viele Parteifahnen hast du auf Pro-Pali-Demos gesehen? Hab ich gesehen.
Du meinst in Deutschland?
In Irland.
In Irland? Bruder, ich müsste lügen. Es wird eine Zahl zwischen null und allen
null.
Sein.
Null. Du hast da niemanden, der da irgendwie mit parlamentarischen Beobachtungsweste rumgelaufen ist. Du hast da keine Gruppen, die mit ihren Parteifahnen unterwegs sind. Hast du null. Siehst du nicht. In Deutschland ein bisschen anders. In Deutschland gehst du dahin, um Wahlwerbung zu machen. Und da hast du ganz, ganz viele Fahnen der Linkspartei. Du hattest ohnehin erstaunlich wenig Palästina-Flaggen für einen pro-palästinensischen Protest. In den Reden davor wurde klar gemacht, ihr nutzt das jetzt hier nicht als Wahlveranstaltung, insbesondere dann nicht, wenn vor zwei Wochen noch Spitzenpolitiker von euch tote palästinensische Kinder als Hamas-Scheiße bezeichnet haben. So, das wird hier nicht laufen. Und das kriegt dann immer so einen Anstrich von Opportunismus, ne? Also ganz, ganz viele sagen, es ist opportun. Der Zeitgeist wandelt sich und jetzt auf einmal fängt man dann auch in der PDL an, ein bisschen mutiger zu werden und sich dort zu zeigen. Weiß ich nicht, ob man das überhaupt kritisieren sollte. Ich glaube, da kann man deine Perspektive sehr gut einnehmen und sagen, hey, man muss irgendwie mit dem Zeitgeist gehen und wenn der anfängt, sich zu drehen, dann kann man auch mutiger in seiner Rhetorik werden. Das würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht primär kritisieren. Was ich allerdings primär kritisieren würde, ist, dass dieser Opportunismus nicht in der Wahl der Worte endet, sondern auch in der Werbung für die eigene Partei. Und das vielleicht ein bisschen wack, insbesondere wenn es um Völkermord geht. Ne? Dann kann man da vielleicht nochmal... sollte man vielleicht nochmal darüber sprechen, ob das jetzt so die schlauste oder ethischste Positionierung ist, da das zu nutzen.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist, also ich finde Parteifahren auf solchen Demonstrationen auch ein bisschen, ne, ehrlich gesagt, ne, muss nicht sein. Ich denke, du musst dir dann immer von den ein oder anderen Kräften vorwerfen lassen, dass du parteipolitische Interessen vertrittst auf einer Demo, die menschlich einfach richtig ist, weißt du? So, deswegen krass. Ich will noch zuletzt sagen, Bruder, was passiert denn ja? Ich habe letztens ein Video von dir gesehen und da hast du gesagt, dass Manuelsen den BMW behalten darf, auch wenn du deine kommunistischen Ziele erreichst.
Ich bin mit Manuelsen dick. Wir sind Habibis. Pass auf. Ich will das kurz abreißen, okay?
Lass zum Schluss, mach Schlusswort. Wir reden das nächste Mal über, wir können wahrscheinlich dieses Mal eh noch nicht über den Friedensplan von Donald Trump sprechen, weil der noch gar nicht so groß klar ist und wir noch abwarten müssen,
was da jetzt los ist. Deswegen ist auch noch dazu,
als kleiner Spoiler. Weil wir abwarten müssen, was da jetzt auch passiert. Deswegen machen wir es einfach das nächste Mal. Das ist viel konstruktiver, denke ich.
Entwaffnung und Deradikalisierung, humanitäre Hilfe als Erpressung, internationale Überwallungsverwaltung.
Karl, mach's jetzt bitte. Machen wir das nächste Mal.
Ökonomische Kolonisierung, politische Entmündigung. Wir können weitermachen. Der Plan von Donald Trump ist ein Haufen Scheiße. Machen wir nächste Woche. Aber Manuelsen, pass auf. Du erinnerst dich an Stephen Feldman, oder? Den fucking Neonazi, der von Manuelsen Habibi genannt worden ist, wo dann alle sofort auf die Barrikaden gesprungen sind, ne? So, und ich dachte mir, pass auf, Manuelsen, irgendeiner hat random in den Chat geschrieben, Manuelsen streamt auf Twitch. Und ich so, Bruder, der Mann, der die Prinzenrolle abascht, der König von Nordrhein-Westfalen, vielleicht benötigt der einfach mal ein Angebot von links. Vielleicht.
Der König von Nordrhein-Westfalen ist auch gut.
Vielleicht braucht Manuelsen, weil Rechte sind ja immer ganz gut darin, zu allen möglichen Leuten zu gehen und so zu tun, als ob sie irgendwelche Handzahmen wären, um sich dann zu positionieren. Aber Linke machen das eigentlich nicht, weil Linke sagen, nee, also Manuelsen ist eine sehr kritische Person. Und ich dachte mir, pass auf, mach mal einfach mal Angebot von links. Und dann habe ich den rübergeradet und dann waren da halt, keine Ahnung, 3000 Rotfrontler, die so komplett verrückt gegangen sind. Und er hat gesagt, ach, ihr seid doch hier aus der Crew von Dahabflex und so. Und Ersin, weil der kennt ja die Rapper, die auch weit links stehen. Ne? Und dann hat der Dahabflex angemacht, hat gesagt, mega geile Musik und total geil und so und Free Gaza sowieso und bla bla bla. Und dann hat er danach auf ein Video zu Karl Marx reagiert. Manuelsen. Und hat gesagt, ja, das interessiert mich total. Keine Ahnung, habe ich noch nie irgendwie was mitbekommen, ne? Und dann hat er da Karl-Marx-Videos angeguckt. Manuelsen einfach. Und dann dachte ich mir, pass auf. Was wäre, wenn wir Manuelsen dazu bringen, dass er in Nordrhein-Westfalen im Café sich Firmenvorsitzende vornimmt und denen sagt, an diesem Tisch wird nicht gelogen, nimmst du dir einen Mehrwert? Und wenn er sagt, nein, dann sagt er, Lüge!
Lüge!
Lüge, du nimmst dir einen Mehrwert. Wenn Manuelsen und 5000 Kurden gegen das Kapital aufstehen, haben wir eine Chance. Dann haben wir eine Chance.
Ja, und also lustigerweise,
da ich habe jetzt natürlich nicht viel Energie reingesteckt, ne? Ist halt ein lustiger Typ, Alter. Ist, glaube ich, auch eine Marke einfach. Ich glaube, so nennt man das in Deutsch, ne? Manuelsen ist einfach eine Marke. Kann man jetzt von halten, insgesamt, was man möchte. Ich glaube, da wurden auch sehr viele Aussagen, die ich gar nicht mitbekommen habe, irgendwann mal getätigt, die jetzt nicht so knorke sind. Aber
äußerst kritisch tatsächlich, ja.
Aber am Ende des Tages liegt es ja auch immer so am Angebot und was man draus macht. Und wenn wir Exit lobpreisen, dann können wir auch das hier lobpreisen. Und er hat jetzt, Manuelsen hat in Eigeninteresse jetzt angefangen, irgendwelche Instagram-Reels, die so hochgeladen werden, über Politik hochgeladen. Und das kam jetzt gestern, dass Manuelsen geschrieben hat, du musst mir das mal alles erklären, Bro, dieses Politik-Ding. Und jetzt,
Alter.
Und mein Plan ist, weil wenn ich Manuelsen drehe,
mach ihn links.
Wenn ich Manuelsen drehe, dann drehe ich Nordrhein-Westfalen.
Du drehst Nordrhein-Westfalen, ganze NRW wird gedreht jetzt.
Dann drehen wir NRW, ja.
NRW wird gedreht. Okay, ich glaube, das ist auch eine gute Folge, NRW drehen. Passt auch gut zur Kommunalwahl tatsächlich.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte dir persönlich einfach mal danken für die Entscheidung, dass wir die Aufnahmezeiten ein bisschen nach hinten verschoben haben. Ich finde, ausgeschlafen sind unsere Episoden sehr viel gehaltvoller.
Ich finde, du bist ein Aufgeweckterer. Karl.
Ja, du nicht. Du hast ja einen vernünftigen Schlafrhythmus, aber ich nicht.
Ja, einigermaßen zumindest.
Einigermaßen.
Also das funktioniert. Gut, ich würde jetzt hier langsam mal die Segel streichen, weil ich habe auch Hunger, mache jetzt Mittag. Und es gibt irgendwas mit Pilzen. Ich mache mir irgendwas mit Pilzen. Und dann sehen wir, also danken wir euch erstmal für eure Aufmerksamkeit, ja, da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zeit geben, um ein bisschen was mitzubekommen. Und ich hoffe, ihr habt auch wieder ein bisschen was mitgenommen. Wir haben ja hier sehr lebhaft diskutiert. Karl, ich danke dir für deine ausgeschlafene Person. Und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin bleibt stabil auf jeden Fall. Ne?
Tschüss. Ciao.